Vielen Dank. Ja, danke, Carmen Reza, dass ihr einen Teil von eurer Geschichte erzählt. Ich glaube, das spiegelt so das wider, was die meisten von uns auch erleben. Dass wir uns nach dem ausstrecken, was Gott für uns tut, aber nicht immer genau das erleben, wofür wir beten. Dass wir ihn anflehen und bitten einzugreifen und wir ständig in unserem Leben in einer Spannung stehen, wo wir mal ganz dankbar und fröhlich das empfangen, was Gott uns schenkt, aber auch häufig erleben, wo wir sagen, wo so ein tiefer Schmerz da ist, dass wir es eben nicht erleben. Und uns die Frage stellen müssen immer wieder, wie gehen wir denn damit um? Wie gehen wir damit um, Menschen zu verlieren? Wie gehen wir damit um mit Enttäuschung und Verletzung in unserem Herzen, die sich keiner von uns wünscht? Wo keiner von uns sagt, ah, das genau dafür bin ich am Leben, sondern wo wir sagen, ja, wie funktioniert unser Glaube damit? Und ich habe mir überlegt, ich würde gerne, bevor ich so richtig einsteige in unser Visionsthema mit euch, gemeinsam ein Gebet lesen. Und dieses Gebet kommt aus dem 131. Psalm. Und ich habe das in dieser Woche gelesen und es hat mein Herz tief berührt, weil ich gedacht habe, der Autor dieses Gebets, ein bekannter König aus der Bibel, König David, der an so vielen Stellen in seinem Leben genau in dieser Spannung gestanden hat, zu sagen, sein Herz Gott zu geben mit all dem, was er hat und gleichzeitig auch zu erleben und zu spüren, da ist ganz viel Leid, ganz viel Verletzung, ganz viel Schwierigkeit da. Und er betet dieses Gebet und legt Gott damit sein Herz hin. Und ich habe mir gedacht, ich bete euch das nicht alleine vor, sondern wir beten das gemeinsam. Ich vermute mal, die meisten von euch kennen es nicht auswendig, auch wenn ihr es jetzt vielleicht schon die letzten 10 Sekunden habt lesen können. Und wir beten das einfach laut gemeinsam und wenden Gott unser Herz so hin. Wir starten. Herr, mein Herz ist nicht stolz und meine Augen schauen nicht auf andere herab. Ich beschäftige mich nicht mit Dingen, die zu groß oder zu wunderbar für mich sind. Ich bin ganz still und geborgen, so wie ein Kind bei seiner Mutter. Ja, wie ein Kind, so ist meine Seele in mir. Israel, hoffe auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Was David hier betet und ausdrückt, ist so, Gott dieses tiefe Vertrauen zu schenken. Ein tiefes Vertrauen in Gott, was unabhängig davon ist, was um uns herum passiert. Die meisten Menschen, mit denen ich rede, gerade jetzt in dieser Situation, in dieser Corona-Situation, und das kommt ja immer näher, also ihr werdet das ähnlich erleben, man hört, da ist jemand infiziert, da muss jemand in Quarantäne und irgendwas wird doch in uns unruhig an so vielen Stellen, neben all den anderen Sachen, die uns beschäftigen. Und ich werde mir bewusst, wer ich in Gottes Augen bin. Ich schaue nicht auf andere herab. Ich schaue nicht und sage, ah, ich bin besser als die anderen, ich kann das besser, würden die anderen das doch eher so machen wie ich, sondern ich erlebe mich selber und sage, Gott, du bist dort im Himmel und ich bin ein kleiner Mensch und ich erwarte, dass du kommst und eingreifst. Oder wie viele von uns lassen sich so schnell mitreißen, niederdrücken von Dingen, die wir nicht verstehen? Also, ich weiß, früher haben wir gesagt, es gibt immer 80 Millionen Bundestrainer, wenn irgendeine Weltmeisterschaft nicht funktioniert. Jetzt gibt es 80 Millionen, vielleicht 30 Millionen Virologen. Jeder weiß genau, wie es funktioniert, was so der richtige Weg ist. Aber letztlich für mich selber kann ich sagen, ich verstehe nicht, was da passiert. Und David betet das genau so. Er sagt, Gott, so groß wie du bist, dass ich nicht verstehen könnte, so groß bin ich nicht. Ich verstehe es einfach nicht und deswegen entscheide ich mich dafür, mich nicht mit den Dingen oder mit Sorgen dieser Welt zu beschäftigen, die ich gar nicht verstehen kann, die so außerhalb meiner Reichweite liegen, mit denen ich nichts zu tun habe, sondern es führt dazu, wenn ich mich zu dir wende, dass ich still werde wie ein kleines Kind. Und ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen und wonach letztlich sich unser Herz sehnt, nach dieser tiefen Ruhe, nach dieser Stille, Gott zu sagen, hey Gott, bei dir kann ich geborgen sein. Egal was passiert, egal was in meinem Umfeld passiert, ich will und sehne mich danach, zutiefst bei dir geborgen zu sein, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Das ist das tiefe Vertrauen auf den Vater. Und wenn wir das so für Carmen und Resa und für Paola beten, dann ist das dieses tiefe Vertrauen, dass er derjenige ist, der sagt, ich bin der gute Vater, der gerne für uns sorgt, der uns liebt. Und ich glaube, das heißt es, so wie ein Kind zu sein, ja, wie auch Jesus das immer wieder zu den Menschen sagt, sagen, ihr müsst sollt werden wie die Kinder, dieses tiefe Vertrauen, sich still und geborgen, dieser Herrschaft Jesu hinzugeben, auf ihn zu warten, ihn zu genießen, zu erleben, zu sagen, Gott, hier bin ich. Das ist das, was wir im Lobpreis tun. Nichts anderes machen wir ja. Wir sagen, wir singen diese Lieder, mit denen wir Bekenntnisse aussprechen und eigentlich sagen wir, Gott, hier bin ich. Berühre du mich. Und das wünsche ich mir für euch und auch wünsche ich mir für mich, dass wir erleben in diesem Jahr, dass es Gottes Zeit ist, dass es Gottes Jahr und wir wollen auf ihn warten. Ich hoffe, dass euch diese Perspektive ermutigen kann, wie sie mich ermutigt. Einfach zu sagen, ja, wir glauben daran, dass Gott die Dinge in der Hand hält. Bei all dem, was um uns herum passiert, bei all dem, was uns Sorgen, was uns Verletzungen bereitet. Wir vertrauen darauf, dass Gott gut ist, egal was passiert, egal welcher Druck sich aufbaut. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde und als Menschen, die hier zu uns gehören, egal ob wir im Livestream mit dabei sind, egal ob wir hier sind, dass wir mit diesem Mindset leben. Und ich glaube, das ist gar nicht einfach, weil wir in dieser Welt jeden Grund haben, uns Sorgen zu machen. Viele Gründe, uns Sorgen zu machen, Angst zu haben. Aber wir glauben, dass Gott weiterhin die Kontrolle hat, dass er diese Welt sich nicht selber überlässt und dass er einen Plan hat. Und dieser Plan beginnt immer mit einer tiefen und vertrauensvollen Beziehung zu Jesus. Eine Beziehung, aus der wir alle Kraft, alle Versorgung erfüllen. Wir glauben daran, dass dieser Glaube und unsere Gemeinschaft uns nicht einengen soll, sondern uns neue Freiheit gibt, dass wir diese Kraft brauchen oder Kraft empfangen, die wir brauchen, gerade wenn es Dinge passieren, die wir nicht verstehen. Und wenn ich heute über die Vision spreche, die wir als CGM haben, also quasi diese Kraft, die uns nach vorne treibt, dieses Bild, was wir sehen, wo wir sagen, da wollen wir hin, das wünschen wir uns, dann kommt mir häufig dieses Bild von Olympia. Ich weiß nicht, ob ihr Sport interessiert seid. Mich interessiert Sport sehr. Dieses Jahr finden wieder die Olympischen Winterspiele statt. Früher war das so ein schöner Moment. Ja, man konnte so viel Fernsehen gucken, wie man wollte, weil es halt Sport war. Ne? Der lief irgendwie, sonst lief der Fernseher bei uns zu Hause wenig, aber beim Sport lief er halt immer. Und diese Winterspiele waren immer ein Highlight, weil man den ganzen Tag lang irgendwas gucken konnte. Und dieses Jahr scheint das ja vielleicht noch so ein bisschen zu wackeln, ich hoffe nicht. Aber dass es wackelt, ist so dramatisch, weil viele von diesen Athleten dort vor Ort sich auf diesen Wettkampf mit aller Hingabe vorbereitet haben. Ja, ich stelle mir das vor, wie diese Athleten sich auf Olympia vorbereiten und alle ihre Schmerzen, alle Anstrengungen, alle Einschränkungen hingenommen haben, ja, um ihre Vision der Teilnahme bei Olympia endlich wahrzumachen, möglich zu machen. Sie heben unendliche Stunden, Gewichte, sie üben, sie wiederholen, sie haben Einschränkungen beim Essen. Wahrscheinlich schränken sie sich sogar in ihren Beziehungen ein, alles auf dieses Ziel ausgerichtet zu sagen, da will ich hin, das will ich machen, ich will dabei sein. Und sie haben diese tiefe Hoffnung, sich mit den Besten der Welt zu messen und vielleicht sogar zu gewinnen. Sie wissen, ihr Talent reicht nicht aus. Talent alleine ist gut und ist schön und zeigt vielleicht, dass man so irgendwo so ein bisschen was reißen könnte, aber wenn man bei Olympia gewinnen will, dann reicht Talent nicht aus. Sie müssen diese Anstrengungen, diese Einschränkungen aufbringen. Und sie sind bereit, alles zu geben, weil sie diese Vision schon in sich tragen. Und vielleicht schon viel, viel länger da, dieser tiefe Wunsch ist, endlich dabei zu sein, viel, viel länger als das, was die meisten uns das eigentlich vorstellen, wenn wir sie einfach nur so im Fernsehen sehen. Und wenn ich an unsere Visionsgottesdienste jedes Jahr denke, dann fühle ich mich immer so ein bisschen wie der Trainer. Ja? Ein Coach, der sein Team vor sich hat und das hier vor Ort vor sich hat, im Livestream vor sich hat. Wir hören zu, wir richten uns aus und wir sagen, worum geht es eigentlich in diesem Jahr? Was ist das, wofür wir bereit sind, Anstrengungen zu geben? Was ist das, wofür wir bereit sind, einfach zu sagen, ja, das ist das Ziel, da wollen wir auch als Gemeinschaft hin. Es geht nicht nur darum, dass einer alleine irgendwie möglichst glänzt oder einem alleine es möglichst gut geht. Paulus beschreibt es so schön, dass er sagt, wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Wenn einer sich freut, können sich alle anderen mitfreuen. Und so beschreibt er Gemeinde als einen Ort, wo Gemeinschaft und zusammen erleben und zusammen leiden so wichtig ist. Und mir ist so bewusst, dass wir als CGM oder wir als Gemeinden, verschiedene Gemeinden in Mülheim, nicht der Mittelpunkt dieser Erde sind. Was bei uns passiert, ist für die Weltgeschichte vielleicht gar nicht so entscheidend. Aber wir sind ein Teil, wir haben einen Teil, den wir weitergeben können. Wir haben einen Teil dessen, wo wir andere Menschen in unserem Umfeld ermutigen können, wo wir mit ihnen einen Weg gehen können, wo wir mit ihnen mitleiden können. Und deswegen sprechen wir heute darüber, was es wichtig ist und wonach wir uns ausrichten und was so unsere Vision ist. Jetzt kann man sich die Frage vielleicht stellen, warum müssen wir eigentlich ständig darüber nachdenken? Warum wiederholen wir dieses Thema immer und immer wieder? Wieso ist das wichtig, dass wir wissen, was wir tun und warum wir das tun? Paulus benutzt so ein Bild, das auch so in diesen Sportbereich, in diesen Kampfesbereich hineinkommt. Er sagt in 2. Timotheus 4, Vers 7 und 8, ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet und bin im Glauben treu geblieben. Nun erwartet mich der Preis, der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir am großen Tag seiner Wiederkehr geben wird. Paulus benutzt genau dieses Bild von Olympia, der olympischen Sportler, die in der Antike einen Siegeskranz bekommen, der sie als den Stärksten, als die Schnellste, als den, ja, die Person, die gewonnen hat, auszeichnet. Aber er sagt, dieses Leben, was wir leben, und dieses Leben, was er gelebt hat, ist ein Kampf. Es geht nicht einfach nur so, ja, einfach mal so durchspaziert vielleicht, sondern es ist ein Kampf, es ist eine Anstrengung. Es ist verbunden mit viel Aufgeben. Und da fragt man sich doch, wieso soll ich überhaupt kämpfen? Für was kämpfe ich denn? Für was nehme ich all das auf mich? Wäre es nicht einfacher, dem auszuweichen und einfach zu sagen, komm, ey, mit dem ganzen Stress gebe ich mich nicht ab. Ich versuche so ein ruhiges, entspanntes Leben zu leben. Und Paulus sagt, nein, es lohnt sich zu kämpfen, weil es einen Preis gibt. Und dieser Preis, den Paulus benennt, ist der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Er sagt, es erwartet uns einen Preis, den Gott uns selber schenkt. Gott hat etwas für dich vorbereitet und er sagt, kämpfe, bleib dran, gib nicht auf, weil ich etwas Besonderes, diesen Preis der Gerechtigkeit für dich vorbereitet hat. Er will und wird uns belohnen. Und das ist so eine Vision, eine allgemeine Vision auf Hoffnung, die uns motivieren soll. Was wir hier tun, worüber wir reden, das ist nicht umsonst, sondern es hat einen Preis, es wird etwas bewegen. Es zeigt die Richtung unserer Anstrengung und letztlich beantwortet es die Frage, warum eigentlich? Warum tun wir das? Warum laufen wir auf ein Ziel zu? Und Paulus führt an anderen Stellen nochmal aus, wie dieser Kampf aussieht oder wie dieses Leben zum Preis hin aussieht. Er spricht mit diesem Schüler Timotheus darüber und er sagt ihm, er ermutigt ihn, immer wieder daran festzuhalten, was er schon erlebt hat. Wann muss ich jemanden ermutigen, festzuhalten? Wenn das Ding wackelt, wonach ich mich ausstrecke, wenn meine Erfahrungen erschüttert werden, wenn es eben nicht so ist, wie es immer war. Ja? Ich muss etwas festhalten, damit ich es nicht verliere. Das kann ja auch passieren. Wir können Hoffnung verlieren, weil dieses Leben hart ist. Wir erleben Dinge, die sind nicht schön. Und deswegen müssen wir in unserem Leben, aber letztlich auch in den Teilbereichen unseres Lebens, immer wieder diese Frage beantworten, warum mache ich das eigentlich? Warum halte ich daran fest? Und die Vision, der Ausblick hilft uns, uns immer wieder zu motivieren und uns zu sagen, ja, deswegen halten wir fest, deswegen strengen wir uns an, deswegen halten wir vielleicht aus. Und die Vision ist die Antwort auf diese Frage, wenn wir wissen, warum wir etwas tun, was wir eigentlich erreichen wollen. Jetzt sagen wir als Christen, es geht gar nicht in erster Linie um das, was wir selber wollen. Und jeder von uns hat ja Dinge, die er sich wünscht. Und das ist total gut und total richtig. Wir haben Dinge, nach denen wir uns ausstrecken, auf die wir uns vorbereiten. Vielleicht ein schöner Urlaub, vielleicht eine Familie, vielleicht, dass wir irgendwann mal in unserem eigenen Haus leben wollen oder dass unser Haus, unsere Wohnung genauso aussieht, wie wir es wollen. Vielleicht träumst du von einem schönen Auto oder wer weiß, wovon du, was so deine Lebensvision ist, wo du sagst, wenn ich das geschafft habe, wenn ich diesen Einfluss habe, dann bin ich da, wo ich will. Aber die Bibel sagt uns an einigen Stellen, und Jesus lebt es genau vor, dass er sagt, es geht gar nicht in allererster Linie um das, was wir wollen, sondern die Frage, was ist eigentlich Gottes Ziel? Was ist sein Weg? Was beschäftigt ihn? Und das sehen wir im Leben von Jesus Christus ziemlich deutlich. Ja? Er ist bereit, so viele Zurückweisungen zu erleben. Er ist bereit, Leiden zu erdulden. Er lässt sich betrügen. Er lebt sogar mit dem Verräter, der ihn verraten wird, jahrelang zusammen. Er teilt alles mit ihm, er liebt ihn, er behandelt ihn und trotzdem weiß er, letztlich wird er ihn verraten. Warum schafft Jesus das? Ich glaube, Jesus kennt das Warum und das Was in seinem Leben. Er will das auf der Erde vorleben und leben, wozu sein Vater im Himmel ihn gesandt hat. Er hat so einen ganz klaren Blick dessen, was Gott, der Vater, möchte, warum er auf diese Erde gekommen ist. Und das ist seine ganze Leidenschaft. Es geht nicht darum, um das, was er will, dass er das in den Vordergrund stellt, sondern das, was sein Vater im Himmel möchte. Und dieser Vater, und das sehen wir am Leben von Jesus so krass, sehnt sich nach Gemeinschaft mit Menschen. Er sehnt sich danach, dass Menschen heil werden, dass Menschen neue Hoffnung bekommen, dass Menschen Gott wirklich erkennen, dass sie aus einem religiösen Kontext, wo es um Regelerfüllung geht, immer wieder herauskommen und sie spüren, dass ein lebender Vater, der auf mich wartet. Und das tut Jesus. Und genau zu diesen Menschen geht Jesus. Wenn wir in den Evangelien mal lesen, dann sehen wir, er geht ja nicht allein an diese Stellen, wo es allen gut geht, wo so die High Society ist, wo Geld und Krankheit überhaupt keine Rolle spielt, sondern Jesus geht dahin, wo es schmerzt, weil er weiß, sein Vater im Himmel sucht die Beziehung zu jedem einzelnen Menschen. Er sucht nach Freiheit. Er sucht danach, dass Menschen ja ihn erkennen können. Und dafür lebt Jesus. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein erster Schritt dessen, was wir mit Jesus haben. Er ist dieses Vorbild, nach dem wir uns ausstrecken wollen. Er ist derjenige, der ein Leben gelebt hat, wo wir sagen können, oh, was können wir davon lernen? Was bringt es für uns? Aber wie so oft kommt dann der Gedanke, ey, kann man sich überhaupt mit Jesus vergleichen? Ist es nicht auf der einen Seite total vermessen, sich mit Jesus zu vergleichen, das tun zu wollen, was er tut? Und gleichzeitig, Moment mal, Jesus war doch Gott. Der war doch quasi auf einem ganz anderen Level als wir. Das ist doch unmöglich. Und er konnte doch aus dieser Definition, dass er selbst Gott ist, viel, viel mehr tun. Ist das nicht ja von vornherein schon zum Scheitern verurteilt? Das schaffe ich doch gar nicht. Also Jesus als Vorbild gut und schön, aber halt mal den Ball flach, das ist nicht meine Baustelle. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Aber letztlich ist es genau das, womit ich eingeleitet habe. Ich stelle häufiger mal fest, was wir in dieser Momentaufnahme unserer Gegenwart erleben. Wie wir für Menschen beten, was wir erwarten, was wir Gott bitten für unser eigenes Leben. Und das, was wir in unserer Erwartung, in unseren Wünschen haben, das, was wir Gott sagen, was wir brauchen, da gibt es eine große Spannung zwischen dem, was wir erleben und das, was wir uns wünschen. Zwischen dem, was wir sehen und zwischen dem, wofür wir beten. Ja. Und wir haben verschiedene Strategien, wie wir damit umgehen können. Also ich habe die. Weiß nicht, kannst du mal gucken, ob das bei dir so Anklang findet. Ja? Wenn die Spannung zu groß wird, dann gibt es eine Strategie, einfach seinen Plan zu ändern. Ah, das war nicht so. Ich mache jetzt einfach einen anderen Plan, dann funktioniert es. Eine andere Strategie ist, ich bin frustriert. Und zwar so frustriert, dass ich vielleicht nicht nur auf Gott frustriert ist, was übrigens echt okay ist. Wir können Gott das sagen, wenn wir mit ihm frustriert sind, wenn wir Dinge nicht verstehen. Wir haben genügend Beispiele von Menschen in der Bibel, die Gott sogar anklagen und sagen, hey, was soll sowas? Ich verstehe das nicht. Und ich glaube, das ist eine Freiheit, manchmal das zu tun. Ja, ihm zu sagen, ich verstehe dich nicht. Was denkst du dir dabei? Und wir sind frustriert. Oder es gibt Leute, die halten krampfhaft fest und sagen, ich halte daran fest, egal was passiert, ich halte daran fest. Und während sie festhalten, und das sagt ja dieses schöne Wort krampfhaft, ja, fängt es an zu krampfen und es wird überhaupt nicht mehr frei, sondern wir fühlen uns eng. Manche Leute warten einfach ab. Manche Leute kämpfen noch mehr. Was machen wir mit dieser Spannung? Häufig stelle ich fest, wenn wir eine von diesen Strategien nehmen, werden wir irgendwie noch frustrierter. Weil wir letztlich ja nicht das erleben, was wir eigentlich wollen, sondern immer mit einem Plan B uns zurechtkommen müssen. Und wir stellen fest, uns fehlt die Kraft. Wir schaffen es einfach nicht. Also ist doch die Frage, welchen Anspruch hatten die Leute an Jesus eigentlich? Wie ging es ihm damit, wenn alle Leute zu ihm kamen, wenn er müde war, wenn er nicht mehr konnte? Kennt Jesus überhaupt diese Kämpfe, in dieser Spannung zu leben? Ich glaube, er kennt sie. Aber er hat eine Strategie, eine andere Strategie, damit umzugehen. Und das ist mir so wichtig, dass wir die erkennen für uns. Und darum geht es nicht um Gemeinde alleine, sondern es geht um unser Leben. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 19 über sich selber, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Was ist die Strategie von Jesus? Wie geht er mit dieser Spannung, mit der Kraftlosigkeit, mit der Frustration um? Jesus sagt, er kann es nicht alleine. Und ich glaube, das ist so gut und wichtig für uns zu hören. Für jeden Einzelnen von uns, für mich zu hören, immer wieder. Ich kann es nicht alleine und ich brauche es nicht alleine zu tun. Es geht, wenn es um unsere Vision geht, um das, was Gott für dein Leben vorbereitet hat, geht es nicht um unsere Kraft. Wenn es um unsere Kraft gehen würde, wären die meisten von uns nicht hier. Das ist vieles von dem, was wir aushalten und aushalten mussten, das schaffen wir nicht mit unserer eigenen Kraft. So viel Kraft haben wir gar nicht, können wir auch gar nicht haben. Und deswegen ist dieser Satz, den Jesus sagt, gehört vielleicht zu den größten Entlastungen unseres Lebens. Egal welche Herausforderungen vor dir liegen, Gott sagt dir, du musst es nicht alleine tun. Du musst es nicht alleine tun. Jesus sagt, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Und das ist für mich so eine zentrale Entlastung bei all dem, über das wir reden. Ja? Dass wir sagen, was auch immer mein Auftrag ist, Gott hat schon vorher dafür gesorgt. Was auch immer diese Vision ist, die Gott uns sagt, wo wir hingehen sollen, er hat schon die Kraftversorgung bereit. Er hat auch keine Angst vor dem, was kommt. Er hat sogar gar keine Angst davor, wenn du versagst, wenn ich versage. Wir versagen ständig. Davor hat Gott keine Angst. Er hat auch keine Angst davor, wenn wir uns mal falsch entscheiden. Ja, wir kriegen Angst, wenn sich jemand aus unserem Umfeld vielleicht falsch entscheidet, weil er sagt, was soll dann passieren? Gott kriegt keine Angst. Er hat Geduld, auf mich zu warten, bis ich erkenne, dass er mir Kraft geben will. Und so gibt Jesus am Ende des Matthäus-Evangeliums seinen Jüngern so einen ganz knappen Auftrag, eine Vision. Er sagt ihnen, worum geht es in eurem Leben? Was ist das Zentrale und Wichtige, worum ihr euch kümmern sollt? Also wenn du dich fragst, was ist Gottes Wille für mein Leben, dann wirst du hier fündig. Das ist Matthäus 28 und ich lese mal die Verse 19 und 20. Er sagt zu seinen Jüngern, darum geht hin zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Das ist die Vision Gottes für jeden Menschen, der ihm nachfolgt. Nicht für die CGM, für jeden Menschen, der ihm nachfolgt. Also, warum sollen wir zu den Menschen gehen? Damit sie Gott kennenlernen. Es geht nicht darum, eine große Religion zu schaffen, nicht irgendwelche Machtgebilde aufzubauen, sondern es geht darum, dass der Vater im Himmel Beziehung zu dir und mir haben will. Und nicht nur zu dir und mir, sondern noch zu so vielen anderen Menschen. Gott sucht die Beziehung zu Menschen, er will ihnen begegnen, er will dir und mir begegnen. Das ist das, was wir im Lobpreis tun. Wir wollen Gott begegnen. Und hier in der Gemeinde ermutigen wir uns, dass wir das so leben, dass unser Leben danach aussieht. Dass es einen Mehrwert hat, dass es einen Mehrwert an Freiheit, einen Mehrwert an Freude, einen Mehrwert an Vergebung hat. Dass wir so leben und dass unser Leben danach aussieht, dass wir mit Gott leben. Und dass wir wirklich Freiheit haben und uns nicht weiter in die Enge führen. Dass wir Freude und Trost erleben uns füreinander gegenseitig da sind, füreinander beten, miteinander aushalten und dass wir nicht nur davon sprechen. Und das alles hat zum Ziel, dass der Vater im Himmel geehrt wird, weil er mit Menschen in Berührung kommt. Und mit unserer Vision in der CGM, die wir so ein bisschen konkreter noch runtergebrochen haben, wie wollen wir das erreichen? Was ist so unser Ziel? Wollen wir genau das erleben? Wir ermutigen uns immer wieder, dass wir jedes Jahr uns darauf ausrichten, worum geht es eigentlich? Und wir packen das in diesen ganz knappen Satz. Wir lieben Gemeinschaft, wir wachsen und wir sind Kirche, Gott wird durch uns erfahren. Dieser Satz sagt ganz knapp alles, wonach wir uns sehen, was wir erleben wollen. Wir lieben Gemeinschaft. Jesus ist so dieses Beispiel für enge Gemeinschaft. Er hatte einen kleinen Kreis von 12 Freunden um sich herum und dieser kleine Kreis erweiterte sich nochmal um so 70, 80, 90 Leute, die nah an ihm dran sind, die viel Zeit mit ihm verbringen konnten, die ihn so ganz persönlich und eng und ja, so 1:1 kannten. Und er lebt so eine enge Gemeinschaft vor. Und auch die erste Gemeinde ganz am Anfang zeichnet sich davon aus, dass sie in engen Beziehungen lebten. Apostelgeschichte 2 beschreibt es wie wenig andere Bibeltexte im Neuen Testament, wie Familie oder wie Gemeinde als Familie aussieht, wo man sich gegenseitig versorgt, Leben miteinander teilt, füreinander betet, aufeinander achtet, sich gegenseitig zuhört. Und genau das ist es, wonach wir uns ausstrecken, wenn wir sagen, wir lieben Gemeinschaft. Wir sagen, wir wollen miteinander teilen. Wir wollen tiefe Beziehungen miteinander haben, ehrlich miteinander sein und sagen können, wie es uns geht. Bereit für Kritik und Konfrontation auch zu sein, wenn jemand in unserem Leben etwas sieht, was nicht vorteilhaft ist. Und wir ermutigen uns in allererster Linie, Gott, den Vater, besser kennenzulernen. Wir ermutigen uns, immer wieder zu sagen, Gott, hier bin ich, streck mich aus nach dir. Was hast du für mein Leben vor? Und wir glauben, dass wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft leben wollen, dass diese Gemeindefamilie, in der wir hier vor Ort leben, uns auch generationenübergreifend stützt, dass wir lernen, echte Liebe zu leben. Und das ist so der erste Teil dieser Vision. Worum soll es in diesem Jahr gehen? Wir wollen unsere Beziehungen untereinander einfach neu stärken, neu entdecken. Wie kannst du das ganz konkret tun? Fang an, Menschen einzuladen, mit ihnen zu sprechen, Menschen vielleicht anzurufen, die zu uns gehören, die schon lange nicht mehr da waren. Oder sie über Social Media zu kontaktieren, einfach nur mal zu sagen, hey, ich vermisse dich, wie geht's dir? Und darum geht es uns nicht darum, Menschen unbedingt hier reinzuziehen, überhaupt nicht. Sondern Menschen wieder zu ermutigen und zu sagen, ich bin da, was ist das, was du brauchst? Kann ich dich in deiner Beziehung zu Gott ermutigen? Der zweite Punkt unserer Vision ist Wachstum. Wir wachsen. Wir glauben, dass wir nicht von alleine wachsen können. Ja? Also uns wird es ja ganz klar in unserem eigenen Leben, unser Wachstum als Kinder können wir nur schwer beeinflussen. Natürlich, wir gehen davon aus, hier in unserer westlichen Gesellschaft, wir haben genug zu essen und zu trinken, wir haben alle ein sicheres Dach über dem Kopf. Aber eigentlich zum Wachstum kannst du nicht viel tun. Du wächst. Wenn man älter ist, kann man ein bisschen was zu seinem Wachstum tun. Oder auch nicht. Aber wir wollen wachsen. Und wir wollen auf zwei Ebenen wachsen. Das eine ist, es geht, dass wir in unserer persönlichen Beziehung zu Gott wachsen. Wir glauben, dass Gott erfahrbar ist. Wir glauben, dass er sich nach uns sehnt, in all dem, in allen unseren Lebenssituationen, ob es uns gut geht oder ob es uns schlecht geht, ob wir leiden oder ob wir gerade in einer starken Position sind. Wir wollen, dass wir Gott erfahren und wir suchen konkret nach diesen Erfahrungen von Liebe und Gegenwart Gottes. Wir suchen konkret nach seinem Zuspruch. Und vielleicht erlebst du das besonders hier im Gottesdienst. Wenn du ihn guckst oder wenn du hier vor Ort bist, dass du sagst, ich komme hier hin, weil ich wachsen will. Weil das für mich so ein einfacher, guter Ort ist am Sonntagmorgen in der Beschäftigkeit meines Lebens. Es passiert so viel, aber hier weiß ich, diese eine Stunde kann ich mich nach Gott ausrichten. Und das ist total gut und richtig. Herzlich willkommen, du machst da alles richtig. Aber wir wollen das noch mehr üben. Und vielleicht merkst du das, und ich sage das bewusst jetzt nicht als irgendwie ein Anspruch an dich, aber vielleicht merkst du das, während du in der Bibel liest und über solche Kapitel wie Psalm 31 stolperst und es liest und denkst, so wie David das hier wahrnimmt, möchte ich das für mein Leben wahrnehmen. Und du denkst darüber nach, du meditierst über diese Texte, du liest, wie Jesus sich mit Menschen beschäftigt hat und sagst, das ist meine Inspiration für den Tag. Das nennt sich persönliches Wachstum. Und dazu wollen wir uns immer wieder gegenseitig ermutigen. Egal, wo wir herkommen, egal, was wir tun, wenn du eine Beziehung zu Menschen hast, wir sagen das nicht niemals bitte als Kontrolle, sondern eher sozusagen, was brauchst du? Wie kann ich dich unterstützen? Kann ich für dich beten? Kann ich für dich da sein? Kann ich dich versorgen? Und ich glaube, dass wenn wir dieses persönliche Wachstum haben, wenn wir aufeinander achten, dann wird sich dieses Wachstum tatsächlich auch auf unsere Gemeinde ausweihen. Und wie gesagt, es geht immer darum, dass Menschen in diese Beziehung mit Jesus hineinfinden. Dass das, was er getan hat, dass wir das erleben. Und wir glauben, dass das für Menschen aus allen Kulturen, auch hier bei uns, dass sie hier einen Platz finden sollen. Das heißt, wir glauben, wir sind eine Gemeinschaft und wir lieben diese Gemeinschaft. Wir wollen wachsen in diesem Jahr 2023. Aber wir glauben auch zutiefst, und das ist unsere Ausrichtung, dass wir sagen, wir sind Kirche, Gott wird durch uns erfahren. Ich glaube, dass dieser Ort hier ein wunderbarer Ort ist. Aber wenn wir mit diesem Gebäude oder irgendeinem anderen Kirchengebäude Kirche assoziieren als den alleinigen Ort, wo Kirche stattfindet, dann sind wir weit davon entfernt, was das Neue Testament oder was in der Bibel als Kirche beschrieben wird. Ich weiß nicht, ob es euch bewusst wird, aber das, was wir so als Glaubensgrundpfeiler, als Fundament haben, ja, das hatten die Leute damals nicht. Wenn die Leute sich damals getroffen haben, hatten sie keine Bibel, aus der vorgelesen wurde. Es waren einzelne Briefe, durch die sie ermutigt wurden. Dinge, die gesagt wurden, die wir jetzt als Sammlung vorliegen haben, die wir schätzen und die uns super wichtig sind. Aber das damals hatte die Kirche nicht. Die Kirche hatte auch kein Gebäude, keine riesengroßen Kathedralen, keine Gebetssäle wie hier bei uns. Sie haben sich irgendwo getroffen, vielleicht in einem ganz anderen, in einem jüdischen Tempel oder in einer Synagoge. Ja? Aber sie hatten dieses Gebäude nicht und deswegen konnten sie Kirche auch nicht mit einem Gebäude verbinden. Für sie war klar, da wo ich bin, da wo Menschen, die Gott und Jesus nachfolgen, zusammenkommen, da ist Kirche. Und da wird Kirche lebendig und sichtbar. Da, wo du bist, wird Kirche lebendig und sichtbar. An dem Ort, wo du Menschen triffst, wo du dich aufhältst, wo du zu Hause vielleicht in deinen eigenen vier Wänden bist, da wird Kirche sichtbar. Da wird Gott erfahrbar. Und vielleicht hilft uns dieser Gedanke, dass gerade zu Beginn der Zeit, zu Beginn der Entstehung der der Christenheit, dieser Bewegung, klar war, diese Definition ist eine ganz andere. Es geht darum, Gott erfahrbar zu machen. Und deswegen wünsche ich mir das für uns im Jahr 2023 so viel mehr. Dass wir sagen, wie kannst du an dem Ort, wo du bist, Gott erfahrbar machen? Wie lernen Menschen durch dich Gott kennen? Nicht dadurch, dass du predigst oder irgendwie, keine Ahnung, komische Sachen tust, sondern indem du das lebst, was Kirche ausmacht. Gemeinschaft, Liebe, Unterstützung, nach Gott sich auszurichten. Und das ist unser Auftrag. Egal wo wir sind, egal wann wir sind. Das ist unsere Vision. Und letztlich glaube ich, das ist der gute Kampf, den wir kämpfen im Jahr 2022. Wir wissen, dass diese Aufgaben, dieser Anspruch, den wir haben, aus unserer eigenen Kraft überhaupt nicht zu leisten ist. Ja? Wir schaffen das nicht, sondern unsere Aufgabe ist, Gott es immer wieder hinzulegen und zu sagen, Gott, ich brauche dich hier. Ich kann es nicht aus mir alleine. Was tust du gerade, um diese Vision, diesen Auftrag, den er gegeben hat, was tust du gerade, um das zu tun? Wo ermutigst du mich, Gemeinschaft zu leben? Wo ermutigst du mich zu wachsen? Oder wo kann ich andere Leute mit dir in Berührung bringen, die es vielleicht gerade jetzt brauchen, die Gebet brauchen, die Unterstützung brauchen, die Hoffnung brauchen? Und das wünsche ich mir fürs Jahr 2022 hier bei uns, dass wir das gemeinsam erleben. Und ich bete dafür, dass diese Ausrichtung dass wir in dieser Ausrichtung gemeinsam auch bereit sind, Anstrengungen zu tragen, auszuhalten, Spannungen auszuhalten. Dinge, wo wir sagen, wow, wir glauben das und wollen das sehen, aber wir sehen es noch nicht. Wie gehen wir mit dieser Spannung, wie kommen wir mit dieser Spannung zurecht? Und ich möchte euch einfach ermutigen, dass ihr für euch persönlich vielleicht zu unserem kurzen stillen Moment, den ihr gleich haben werdet, einfach auszurichten und Jesus zu sagen, Jesus, ich höre das, aber ich brauche deine Kraft. Ich wünsche mir das, dass ich dich leben kann, egal wo ich bin, aber ich brauche deine Kraft. Ich wünsche mir vielleicht Freunde, mit denen ich Gemeinschaft leben kann, hier vor Ort oder wo auch immer du gerade zuguckst. Aber ich sehe das noch nicht. Hilf mir, dass ich das erleben kann im Jahr 2022. Verändere du mich, damit es möglich ist. Ich möchte uns so einen kurzen Moment geben, einfach für Stille. Und wenn du möchtest, darfst du deine Augen schließen dabei. Kannst du auch auflassen, völlig entspannt. Aber indem du so ein persönliches Gespräch mit Gott hast und ihm einfach sagst, was beschäftigt dich, wenn du über diesen Ausblick, diesen einen Jahres nachdenkst. Und danach möchte ich gerne für uns beten. Jesus, dein Beispiel auf dieser Erde, wie du gelebt hast, es scheint so weit weg für uns an so vielen Stellen. Aber es ist trotzdem so tröstlich zu wissen, du sagst, aus dir heraus konntest du das gar nicht so tun und zu leben, sondern du tust das, was du den Vater tun siehst. Und ich glaube, das bedeutet, dass wir das auch erleben können. Und so bete ich als allererstes für jeden Einzelnen von uns hier, dass wir den Vater im Jahr 2022 mehr sehen, deutlicher sehen, klarer sehen, dass wir diesen Auftrag und die Freude und die Kraft, die du von ihm empfangen hast, dass wir es auch empfangen können. Und dass wir darin erleben, wie du Dinge um uns herum veränderst. Und es tatsächlich nicht aus unserer eigenen Kraft passiert, sondern aus deiner Kraft passiert. Ich bete, dass die Gemeinschaft bei uns wächst, dass wir eine größere Sehnsucht danach bekommen, uns zu connecten, füreinander da zu sein, Leben zu teilen. Ich bete, dass du uns persönlich in der Beziehung zu dir wachsen lässt und dass wir dabei offen sind, auch neue Menschen mit hineinzunehmen und ja, mit ihnen gemeinsam auch zu wachsen, ihnen ja, einfach dieses Leben mitzuteilen. Und letztlich, Jesus, du hast gesagt, es geht um viel, viel mehr als um eine ja, kleine Community, um eine kleine Gemeinschaft von Menschen, sondern es geht darum, dass wir in dieser Welt Menschen erreichen, die ja, sich nach dieser Hoffnung und dieser Beziehung zu dir sehen. Und ich bete, dass du uns offene Augen schenkst für Menschen in unserem Umfeld, dass wir ihnen diese Beziehung anbieten können, nicht durch viele Worte, nicht durch Predigten in allererster Linie, sondern einfach durch unser Leben, durch das, was wir erleben, wie wir Spannung aushalten, wie wir Kraft von dir bekommen. Und so bete ich, dass wir in 2022 sehen, wie du auch diese Gemeinde veränderst. Wie wir nicht nach einem Jahr zurückschauen und sagen, ah, da sind wir aber einigermaßen gut durchgekommen. Sondern wo wir sagen, ja, du warst derjenige, der uns versorgt hat und der es beschenkt hat und in einer Art und Weise, die weit über unsere Kraft hinausging. So bete ich besonders um deinen Segen. In deinem Namen, Jesus. Amen.